Elisabeth Günther liest heute den 9. von 14 Auszügen aus dem Roman »Bei euch ist es immer so unheimlich still« von Alena Schröder. Silvia akzeptiert das Schweigen ihrer Mutter über die Familiengeschichte nicht mehr und sie will wissen, warum Tante Betty, die sie für tot hält, keinen Grabstein hat. Da rückt Evelyn bei einem Streit damit heraus, dass Betty bei ihrem Autounfall nicht gestorben ist, sondern in einem Heim lebt.
Du hast damals gehört, was du hören wolltest, und dann bist du verschwunden, Silvia. Du bist in der ganzen Welt herumgegondelt, während ich deine Großeltern versorgt, mich um deine schwerbehinderte Tante gekümmert und deinen Vater begraben habe. Es steht dir nicht zu, mir Vorwürfe zu machen und in meinen Sachen herumzuschnüffeln und mir unverschämte Fragen zu stellen. Du solltest mal deinen eigenen Dachboden aufräumen, bevor du mich verurteilst, weil ich dir keine perfekte Mutter war.
1970 arbeiten die Eltern von Silvia, Karl und Evelyn, beide wieder im Krankenhaus, denn Silvia ist im Internat. Da wird ein junger Mann eingeliefert, Georg, der sich beim Sprung aus dem Fenster verletzt hat, als es in seiner Wohnung brannte. Er ist Mitte 20, alleinstehend, ein Waisenkind ohne Vergangenheit. Er ist sehr charmant und bezirzt alle, sogar Evelyn.
Der Junge. 1971. Was Karl Borowski an seiner Frau mitunter am allermeisten schätzte, das war ihre stoische Gelassenheit. In Momenten großer Hektik und Aufregung wurde sie ruhig und fokussiert. Sie war die Wunderwaffe in der Notaufnahme und in jeder Krankenhaussituation, in der schnelle Entscheidungen getroffen werden mussten. Als Ärztin war Evelyn bestimmt und klar. Da strahlte sie eine Kraft und Autorität aus, die selbst die großmäuligsten Nachwuchsärzte stramm stehen ließen. Nichts konnte sie aus der Ruhe bringen. Aber nun war ihr die Buttercreme geronnen und sie saß auf ihrem kleinen Schemel in der Küche, das Gesicht in den Händen, als hätte sie einen Todesfall zu verantworten. »Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe alles so gemacht wie im Rezept.« Karl hatte keine Ahnung vom Backen und er würde den Teufel tun und sich in diese Dinge einmischen, aber zufällig wusste er, wie man eine geronnene Buttercreme retten konnte. Er hatte es einmal als Kind mitbekommen, die Haushälterin seiner Eltern hatte die Creme noch einmal erwärmt und neu aufgeschlagen. Manchmal merkte er sich solche Dinge, nutzlose Kleinigkeiten, die sich in sein Gehirn brannten und dort über Jahrzehnte gespeichert blieben, während er andere, viel wichtigere Dinge schnell wieder vergaß. »Vielleicht, wenn du sie noch einmal erwärmst und neu aufschlägst«, begann er vorsichtig, aber Evelyn nahm die Hände vom Gesicht und warf ihm einen messerscharfen Blick zu, der ihn sofort verstummen ließ.
»Ich lauf geschwind rüber zur Hagele, vielleicht weiß die Rat«, sagte sie schließlich und erhob sich seufzend. »Der Junge bekommt seinen Geburtstagskuchen, und wenn ich noch mal ganz von vorne anfangen muss.«
Der Junge lebte nun schon seit beinahe 4 Monaten bei ihnen und heute war sein 25. Geburtstag. Evelyn hatte Karls Eltern und Betty für später zu einem Sonntags- und Geburtstagscafé eingeladen und Karls vorsichtigen Hinweis, dass das Georg möglicherweise nicht recht sei, schließlich sei er ja immer sehr diskret und bescheiden bei solchen Dingen und möge nicht gerne Umstände machen oder im Mittelpunkt stehen, hatte sie abgetan. Und vielleicht lag sie ja richtig damit. Sie wusste schließlich, wie das war, niemanden zu haben, keine Familie. Und dass es gerade an bestimmten Tagen wichtig war, sich nicht allein auf der Welt zu fühlen. Wer wusste schon, wann Georg das letzte Mal einen richtigen Geburtstagskuchen bekommen hatte und eine kleine Feier? Karl mochte Georg. Es war aber auch einfach, Georg zu mögen. Er hatte keine Sekunde gezögert, als Evelyn ihm kurz vor Weihnachten vorgeschlagen hatte, den jungen Mann für eine Weile aufzunehmen. Viele Wochen hatte er als Patient bei ihnen im Krankenhaus gelegen. Er selbst hatte ihn operiert. Wirklich ein tragischer Fall. Ein verhinderter Medizinstudent, den die Härten des Lebens und nun ein tragischer Unfall ausgebremst hatten. Und der bei all seinem Kummer immer liebenswürdig und interessiert war. Karl immer mit großem Respekt und Bewunderung begegnete. Er sah sich selbst in diesem schlaksigen jungen Mann, der einen Traum gehabt hatte, so wie er. Karl wusste nur zu gut, wie viel Kraft es kostete, nach einem Schicksalsschlag wieder an eine Zukunft zu glauben und den Lebenstraum nicht aufzugeben. Er hatte es nur dank seiner Familie geschafft und dank Evelyn. Nichts wäre er ohne sie. Seit Georg aufgetaucht war, ging es auch Evelyn besser. Sie blühte richtig auf in ihrer Rolle als mütterliche Mentorin. Über Weihnachten hatte sie Georg noch ein Klappbett in der winzigen Kammer aufgestellt, aber kaum war Silvia nach den Feiertagen wieder zurück ins Internat gefahren, hatte sie Georg das Zimmer ihrer Tochter hergerichtet, hatte Silvias Poster und eine verunglückte Makramee-Eule von der Wand genommen und ihre alten Teddys und die bestickten Kissen in einen Schrank geräumt. Es war ja nur vorübergehend. Bis Georg all seine Papiere, Zeugnisse und Unterlagen wieder hatte, die ihm bei diesem schrecklichen Brand abhanden gekommen waren. Und vor Ostern würde Silvia ja ohnehin nicht wieder auftauchen. In der ersten Zeit im Internat hatten sie ihr heimwehkrankes Mädchen noch an jedem zweiten Wochenende nach Hause geholt. Aber das hatte das Heimweh nur verstärkt und die Wochenenden waren angespannt und tränenreich verlaufen. Und Karl war sich entsetzlich hilflos vorgekommen. Sein weinendes Kind, das sich ihm in die Arme warf und ihn nicht loslassen wollte. Dieses Gefühl, das ihn dann überkam, war zu wuchtig, zu groß. Es ließ ihn innerlich erstarren. Und so hatten sie auch nach Rücksprache mit der Schule beschlossen, es bei Heimatbesuchen in den Schulferien zu belassen. Seit 4 Jahren war Silvia nun dort. Es war eine hervorragende Einrichtung. Und inzwischen hatte sie sich gut eingelebt. Karl vermisste sie, aber er konnte diese Sehnsucht besser aushalten, wenn sie nur ab und an telefonierten. Es war ja auch zu Silvias Bestem. Evelyn war inzwischen von ihrem Ausflug zu Frau Hagerle zurückgekehrt und stürzte zurück in die Küche. »Erwärmen und nochmal neu aufschlagen, so müsste es gehen«, sagte Evelyn. »Ist Georg schon zurück?« Nein, Georg war noch nicht von seinem ausgedehnten Spaziergang zurückgekehrt, den er an seinen freien Tagen immer gern vormittags unternahm. Er sagte eigentlich nie, wo genau er hinging, nur dass er an die Luft müsse, seine Gedanken sammeln, er brauche die Bewegung, und nie kam er zurück ohne einen kleinen, selbstgepflückten Strauß aus Feldblumen. Manchmal brachte er auch Wildkräuter mit, über die er erstaunlich viel wusste. Er interessierte sich auch für die Naturheilkunde, genau wie für die klassische Medizin. Abends saßen sie oft noch zusammen, und Georg fragte ihn minutiös aus über seine Operationen. Jeden Schritt wollte er genau erklärt haben, alle Fachtermini wollte er hören. Sie teilten die Begeisterung für dieses ja im Grunde sehr handwerkliche Fachgebiet, das gleichzeitig etwas beinahe Unwirkliches hatte, einen kranken Menschen zu heilen, während dieser schlief. Was für ein Privileg es war, dass die Patienten sich ihm in ihrer ganzen Verletzlichkeit anvertrauten. Georg schien diesen Punkt genauso zu sehen wie er. Es war schön, mit Georg über diesen Beruf zu sprechen. Viel schöner als mit den Kollegen, denen der Klinikalltag und die Routine längst die Leidenschaft und das Staunen ausgetrieben hatten. Karl war auf dem besten Wege gewesen, ebenso zu werden. Aber die Begegnung mit diesem jungen Mann hatte ihn noch einmal spüren lassen, warum er diesen Beruf gewählt hatte. Er hatte sich bei Professor Bender für Georg verbürgt und ihm eine Beschäftigung als Hilfskraft organisiert, zur großen Freude des Pflegepersonals, wie ihm schien. So konnte Georg im Krankenhaus weiter Erfahrungen und Eindrücke sammeln und ein bisschen Geld verdienen, bis er all seine Unterlagen, Papiere und Zeugnisse wieder beisammen hatte und sich erneut seinem Studium widmen konnte. Und Personal war so schwer zu bekommen. Da war jede engagierte Kraft, die wusste, wie man einen Verband wechselt, hochwillkommen. Die Geburtstagstorte, ein Frankfurter Kranz garniert mit eingelegten Kirschen, war dann doch noch fertig geworden. Der Tisch mit dem guten Porzellan gedeckt. Evelyn hatte mit Karls Einverständnis einen Fotoapparat gekauft und in Geschenkpapier eingeschlagen. Es war eine richtige Geburtstagstafel. Sie und Karl, dazu Betty und die immer fragiler werdenden Eltern saßen schon um den Tisch, als Georg endlich nach Hause kam. Er grüßte höflich in die versammelte Runde, als wolle er nicht stören, und erst auf den zweiten Blick schien er zu begreifen, dass dies sein Geburtstagstisch, dass er der Anlass dieser Zusammenkunft war, und er schlug die Hände vors Gesicht. Nein, das wäre doch nicht nötig gewesen. Und wie er dann mit der unverstellten Freude eines Kleinkinds die Kerzen auspustete und sein Geschenk auspackte und begeistert »Für mich, das ist wirklich für mich« rief, das war unbezahlbar. Sie tranken Kaffee. Die guten Bohnen aßen den Frankfurter Kranz mit der geretteten Buttercreme. Georg wurde von Karls Vater ausgiebig zu seiner Meinung zu den Studentenprotesten der letzten Jahre befragt und schien sich mit dessen ausweichenden Antworten zufrieden zu geben. Georg Kraus selbst war kein Krawallmacher, das war ihnen schon allen vorher klar gewesen. Aber er hegte auch keinerlei Sympathien für die langhaarigen Studenten, die an der Hochschule plötzlich frech wurden, Vorlesungen stürmten, impertinente Forderungen stellten und für Unruhe sorgten mit ihren Sitzblockaden, K-Gruppen und Kommunen. Und auch Agnes Borowski war einmal mehr ganz verzaubert von diesem höflichen jungen Mann, spätestens als er in einem Nebensatz erwähnte, dass sein Weg ihn an diesem Morgen in die Kirche geführt habe, wo er an diesem besonderen Tag ein wenig in sich gegangen sei. Zum Glück sah niemand außer Karl, wie Betty die Augen verdrehte. Sie war ungewöhnlich still heute. Das passte gar nicht zu ihrer Aufmachung, einer knallorangenen Bluse zu einem dunkelgrünen Rock, der ihr ein bisschen zu kurz geraten war für ihr Alter. Schon nach der ersten Tasse Kaffee war sie aufgestanden und an den kleinen Schrank getreten, in dem der Cognac stand, und hatte sich zur Feier des Tages ein eingeschenkt, was sie bei jedem ihrer Besuche tat, ob es nun etwas zu feiern gab oder nicht. Fast hätte Karl einen mitgetrunken, um seine eigene Nervosität zu besänftigen. Er spürte genau, dass in Betty irgendetwas brodelte, was sich über kurz oder lang seinen Weg nach außen bahnen würde. Warum brauchte seine Schwester immer eine Bühne für ihre Ausbrüche? Georg hatte sich freundlich um sie bemüht, hatte ein paar spezifische Fragen zu ihrem Auto gestellt, auf die sie sehr zurückhaltend geantwortet hatte, beinahe feindselig. Karl verstand nicht recht, was in ihr vorging. Betty wurde ihm zunehmend fremd. Es hatte eine Zeit gegeben, da hätte sie die freundliche Aufmerksamkeit eines gut aussehenden jungen Mannes aufgesogen wie eine Verdurstende. Und es war doch schon immer ehernes Prinzip in dieser Familie gewesen, dass man Menschen in Not bei sich aufnahm, dass man das Glück und den Wohlstand teilte. Und selten hatte es jemanden gegeben, der sich dieser Geste der Großzügigkeit so würdig erwies wie Georg. Bettys unverhohlene Skepsis ihm gegenüber empfand Karl als Anklage gegen sich selbst. Er beobachtete Betty, die ihrerseits beobachtete, wie Evelyn Georg ansah. In diesem Augenblick begriff er, was seine Schwester dachte, und er fühlte sich ertappt. Ertappt dabei, diesen Blick auch zu bemerken, den seine Frau dem jungen Mann schenkte, der gut und gern als jüngere Version seiner selbst durchgehen mochte, und er beschloss, diesen einen Gedanken gar nicht erst zuzulassen, so abwegig war er. Er wollte Evelyn glücklich sehen, und das war sie offensichtlich. Glücklich darüber, in Georg eine Art Ziehsohn gefunden zu haben, der so dankbar war für alles, der so ein gutes Gespür dafür hatte, wann er zur Hand gehen oder sich diskret im Hintergrund halten sollte, der im Garten half, Einkäufe erledigte und sich auch im Krankenhaus unter ihrer Anleitung nützlich machte. Sie hatten ihm Fachbücher besorgt und angeboten, ihm bei den Vorbereitungen fürs Physikum zu helfen, aber er wollte sich zunächst allein einlesen. Seine Erinnerungslücken waren wohl doch zu groß.
»Was sind denn nun Ihre Pläne für Ihr neues Lebensjahr?« fragte Betty schließlich und wandte sich Georg zu. »Sie werden ja sicherlich nicht ewig hier wohnen bleiben wollen.«
»Betty«, zischte Evelyn, »ich bitte dich, was soll das? Georg kann so lange hier wohnen, wie er möchte.«
Georg sah schuldbewusst auf seinen Kuchenteller und umklammerte nervös seine Serviette. »Nein, Sie haben ja recht, Betty. Ich sollte Ihnen allen hier nicht länger als nötig zur Last fallen. Ich weiß diese Großzügigkeit wirklich sehr zu schätzen. Ich weiß gar nicht, was ich ohne Sie alle täte. Sobald meine Papiere da sind, werde ich mich um ein Zimmer bemühen. Gleich morgen noch vor meiner Schicht werde ich noch einmal aufs Amt gehen und nachfragen, warum sich alles so verzögert.«
»Och bitte, mach dir überhaupt keine Gedanken«, sagte Evelyn und legte Georg die Hand auf den Arm. »Du bist hier so lange willkommen, wie du es brauchst.«
»Georg hat sich im Krankenhaus schon unentbehrlich gemacht«, warf Karl ein. »Die Schwestern sind ganz begeistert.«
»Ah, ist das so?« sagte Betty und sah ihren Bruder spöttisch an. »Na, das ist doch schön.«
Sie schwiegen alle eine Weile und Betty leerte ihren Cognac. Wenn sie sich jetzt noch ein Glas einschenkte, würde er etwas sagen, dachte Karl. Und dann sah er zu, wie Betty sich ein zweites Glas einschenkte und sagte nichts.
»Wann kommt denn nun unsere Silvia?« fragte Karls Mutter in die Stille. »Ich weiß gar nicht, ob ich das Mädel noch erkenne, wenn ich es sehe.«
»Zu Ostern nächste Woche holen wir sie ab«, sagte Evelyn. Karl freute sich auf seine Tochter und gleichzeitig fürchtete er ihren Besuch, auch weil Evelyn angespannt sein und die Stimmungen ihrer Tochter als stetige Anklage empfinden würde. Zu Weihnachten hatte Silvia den neuen Hausgast noch mit kindlicher Neugier betrachtet, aber seit nun klar war, dass er länger bei ihnen bleiben würde, fragte sie am Telefon nicht mehr nach Georg und quittierte jede Erzählung, in der Georg eine Rolle spielte, mit Schweigen.
»Lasst Silvia doch bei mir wohnen über Ostern«, rief Betty. »Hier ist doch eh kein Platz mehr für sie.«
»Um Gottes Willen, nein«, sagte Georg. »Ich kann über diese Feiertage woanders unterkommen. Ich will auf keinen Fall, dass...«
»Nein, nein, wirklich. Lasst Silvia bei mir schlafen. Ich nehme den Wolf und hol sie ab und dann bleibt sie über die Feiertage gleich bei mir. Da muss sich hier doch wirklich niemand Umstände machen oder sein Zimmer räumen«,
erklärte Betty. Und noch bevor Karl etwas sagen oder Georg weiter insistieren konnte, sagte Evelyn, dass das eine gute Idee sei. Das wäre doch für alle das Beste. Und Betty pflichtete ihr bei, ja wirklich, für alle das Allerbeste. Als Betty und seine Eltern am Nachmittag wieder gegangen waren und Evelyn zusammen mit Georg den Abwasch in der Küche erledigte, saß Karl im Wohnzimmer im Sessel, trank nun doch ein Glas Cognac und steckte sich eine Pfeife an. Ihm war unbehaglich zumute und er wusste nicht recht, warum eigentlich. Er fragte sich, warum sich hinter allem immer noch etwas verbergen musste, warum nie etwas einfach so sein konnte, wie es den Anschein hatte. Immer gab es diese geheimen Ströme und Schwingungen zwischen seiner Frau und seiner Schwester, die er zwar empfangen, aber nicht deuten konnte. Er dachte an Silvia und wie unverstellt ihre Zuneigung zu ihm gewesen war als Kind. Ein scheues Mädchen mit zwei Zöpfen, dessen größtes Glück es war, abends noch eine Weile auf seinem Schoß sitzen und mit ihm gemeinsam die Nachrichten schauen zu dürfen. Silvia hatte ihn damals an Rita erinnert, an seine geliebte kleine Schwester. Und es war nicht schwierig für ihn gewesen, ihr ein Vater zu sein. Aber jetzt war Silvia 15 und Karl hatte keine Sprache mehr für die Liebe, die er für seine Tochter empfand. Und keinen Weg, die Kluft zu überbrücken, die sich zwischen Evelyn und Silvia aufgetan hatte. In der Küche klapperten Evelyn und Georg mit den Kuchentellern und Karl hörte seine Frau fröhlich auflachen über einen Scherz, den Georg gemacht hatte. Anstatt seine Pfeife nachzustopfen, ließ er sie ausgehen, trank sein Glas in einem Zug leer und trat leise aus der Haustür. Er brauchte frische Luft.
Disco, 1989. Am Morgen nach ihrer verunglückten Aussprache stand Silvia gerade in der Küche und befüllte den Kaffeefilter, Hannah auf ihrer rechten Hüfte balancierend, als Evelyn die Treppe heruntergestapft kam. Ohne Guten Morgen zu sagen, nahm sie ein Einkaufsnetz vom Haken neben dem Kühlschrank.
»Ich gehe einkaufen. Brauchst du was?«
»Nein, danke.«
»Gut, dann bis später.«
Und schon war sie aus der Tür. Ganz offenbar rechnete Evelyn nicht wirklich damit, dass Silvia mit Hannah verschwinden würde, so wie sie es ihr ja recht unmissverständlich nahegelegt hatte. Und Silvia war erleichtert darüber. Sie war noch nicht so weit. Sie hatte noch lange wachgelegen und beschlossen, diesmal nicht einfach abzuhauen. Nicht, bevor sie ihre Tante Betty gesehen hatte. Vom Küchenfenster aus konnte sie Rüdiger beobachten, der den Gehsteig vor seinem Haus fegte. Erst dachte sie, er würde dabei mit sich selber sprechen, aber dann sah sie die Walkman-Kopfhörer auf seinen Ohren und wie ihm beim Fegen ab und zu ein Ausfallschritt dazwischen kam. Rüdiger war ganz in irgendeinen Song vertieft, den er leise mitsang. Um Hannah nicht absetzen zu müssen, schlüpfte Silvia schnell in Evelyns beige Pantoffeln, die an der Haustür auf ihre Rückkehr warteten, und schlappte nach draußen in die feuchtkühle Oktoberluft. Rüdiger bemerkte sie erst, als sie direkt vor ihm stand. Er zog sich die Kopfhörer von den Ohren.
»Herrgott, sag Silvia, erschrick mich nicht so!«
»Gehst du mit mir tanzen? Heute Abend?«
»Bitte, Rüdiger, es ist Samstag. Ich weiß, dass heute dein Ausgehabend ist. Ich bin nicht mehr lange da.« »Bitte geh mit mir tanzen, ich drehe sonst bald durch.«
Rüdiger stützte sich auf den Besen, strich sich den Schnauzbart glatt und betrachtete Silvia nachdenklich.
»Ich wollte eigentlich heute...« Gut, ja, wir können auch tanzen gehen. Ich wüsste schon, wo. Aber so kommst du da nicht rein.
Wie meinst du das?
Na, die Jeans voller Löcher und mit den Schuhen.
Das sind die Schlappen meiner Mutter.
Das dachte ich mir, Dummerle, aber mit den dreckigen Turnschuhen, die du sonst anhast, bekomme ich dich in keine Disco. Muss dir bis heute Abend was zum Anziehen organisieren. Und wir nehmen mein Auto. Mit deinem will ich hier nicht gesehen werden.
Danach strahlte er Hannah an und stupste ihr mit dem Finger auf die Nase. Und Hannah strahlte zurück.
Abfahrt um 8, sagte Rüdiger noch.
Dann zog er sich die Kopfhörer wieder über die Ohren und fegte weiter im Rhythmus eines Songs, den Silvia nicht hören konnte. Die Aussicht, den heutigen Abend nicht mit ihrer Mutter auf dem Sofa verbringen zu müssen, sondern sich irgendwo in einer verrauchten Großraumdisco den Kopf leer zu tanzen, war unglaublich verlockend. Evelyn würde sicher nichts dagegen haben, den Abend über auf Hannah aufzupassen, die sich nach einer Flasche Milch inzwischen leicht ins Bett legen ließ und schnell einschlief. Nach ihrem Streit am Abend zuvor würde es ihr ein Fest sein, dass Silvia sie um einen Gefallen bitten musste. Silvia sah es schon vor sich, wie ihre Mutter zunächst zögern und kaum merklich die Augen verdrehen würde. Dazu diesen ihr eigenen Gesichtsausdruck, eine Mischung aus Resignation und Triumph, wenn so etwas überhaupt möglich war. War ja mal wieder typisch. Nun kam es also wieder an, das feine Fräulein Tochter, und brauchte sie nach all dem Ärger. Gut, bitteschön, wenn es ohne ihre Hilfe nun mal so gar nicht ging, dann würde sie sich großzügig opfern und über ihre schlafende Enkeltochter wachen. Nur das Klamottenproblem blieb bestehen. Evelyn zusätzlich um Geld zu bitten, um schnell noch ein Outfit zu besorgen, unmöglich. Aber dann fiel Silvia ein, dass es doch jemanden gab, der ihr einen Gefallen schuldete. Jemanden mit einem garantiert gut gefüllten Kleiderschrank. Sie schnappte sich das Telefon vom kleinen Tischchen im Flur, zog die Schnur bis ins Wohnzimmer, setzte sich in den heiligen Sessel ihrer Mutter und wählte Monikas Nummer. Monika juchzte vor Begeisterung. Ja, natürlich habe sie passende Klamotten und mitkommen wolle sie auch. Die Kinder könnten bei der Oma übernachten und Bernd sei eh in dieser Woche nicht da. Fortbildung. Und sie sei schon ewig nicht mehr tanzen gewesen. Als Silvia am frühen Abend in ihren dreckig weißen Turnschuhen, der löchrigen Jeans und dem Parka vor ihrer Tür stand, hatte Monika schon einen umfassenden Plan für das große Umstyling erarbeitet. Monika zog eine rote Bluse mit Schulterpolstern und eine schwarze Lederhose für Silvia aus dem Schrank, die ihr angeblich ein bissle zu groß war. Dann setzte sie Silvia auf einen Schemel, klappte ihren gigantischen Schminkkoffer auf und pinselte 20 Minuten lang sehr ausgiebig an ihr herum, so lang, bis Silvias Lider metallicblau schimmerten, ihre Wangenknochen perfekt betont und ihre Lippen dunkel umrandet waren. Dann zupfte sie mittels eines Diffuser-Aufsatzes auf dem Föhn und einer halben Dose Haarspray Silvias Nicht-Frisur in ein mondänes Haarmonument und betrachtete schließlich zufrieden ihr Werk.
»Ich hol uns geschwind zwei Piccolo aus dem Kühlschrank.«
Sie stießen mit den beiden Glasfläschchen an und Silvia verschluckte sich prompt, als ihr der halbtrockene Sekt in die Nase stieg.
»Bissle verrückt, gell? Wir zwei. Und der Rüdiger. Zusammen in die Disco«, sagte Monika. »Wenn das der Bernd wüsste.«
Und damit kippte sie den Sekt zügig und konzentriert hinunter, schälte sich in ein rotes Minikleid.
»Das hatte ich seit 10 Jahren nicht mehr an.«
Schminkte sich rasch Smoky Eyes und legte noch 4 Spritzer Gabriela Sabatini auf. Dann schlüpfte sie in sehr hohe schwarze Pumps und stellte Silvia ein paar schwarze Stiefletten mit nur wenig Absatz hin.
»Da gehst du ein bissle sicherer drin.«
Ein bisschen wie ein Kostümball war das alles, dachte Silvia, während sie gemeinsam durch Ildingen starksten. Schade, dass sie kein Polaroid von sich machen konnten. Das wäre irgendwann eine tolle Erinnerung für ihren Berliner WG-Kühlschrank. Sie kam sich angenehm fremd vor beim Blick in die spiegelnden Fenster der Einfamilienhäuser, an denen sie vorbeiliefen. Wie eines dieser Models aus der Studio-Line-Werbung. Cool, selbstbewusst und grundlos gut gelaunt. Monika ging an ihrer Seite entschlossen voran, den Blick stur geradeaus, auf den Lippen ein siegesgewisses Lächeln. So hatte man sie im Ort wohl auch schon lang nicht mehr gesehen. Und vielleicht gefiel ihr die Vorstellung ganz gut, dass sich die Nachbarinnen aus der Neubausiedlung in den nächsten Tagen garantiert das Maul über sie zerreißen würden. Als Rüdiger die Haustür hinter sich zuzog und Monika und Silvia in der Garagenauffahrt stehen sah, strahlte er vor Begeisterung. Er hatte sich die Haare nach hinten gegelt und einen schwarzen Anzug angezogen. Dazu Cowboystiefel.
»Wie zwei Engel für Charlie schaut ihr aus!«
Die Gardine am Küchenfenster bewegte sich. Und während sie in Rüdigers blauen Opel stiegen, sah Silvia das strahlende Gesicht von Frau Hagerle durch die Scheibe. Sie winkte ihr freundlich zu und Frau Hagerle winkte aufgeregt zurück. Ihr Rüdiger, unterwegs mit gleich zwei Frauen, das gefiel ihr sicherlich viel zu gut. Sie fuhren über die Landstraße Richtung Stadt. Rüdiger hatte eine Depeche Mode-Kassette in den Kassettenschlitz des Autoradios geschoben. Monika saß auf dem Beifahrersitz und prüfte ihr Make-up im kleinen Spiegel hinter der Sonnenblende. Silvia saß auf der Rückbank und versuchte sich vorzustellen, wie sie in den nächsten Tagen ihrer Tante gegenübertreten sollte. Ob es stimmte, was Evelyn sagte? Dass Tante Betty zwar nicht tot, aber eben auch nicht mehr da war? Sie würde Silvia sicher nicht erkennen, aber Silvia war sich auch nicht sicher, ob sie ihre Tante erkennen würde. Unvorstellbar. Jemand wie Betty in irgendeiner formlosen Krankenhausklamotte, Hauptsache bequem und leicht zu reinigen. Ob sie einfach nur im Bett lag und an die Decke starrte? Ob man sie dort ruhig stellte mit Medikamenten, um ihr noch das letzte bisschen ihrer Persönlichkeit auszutreiben? Dass Betty nicht ganz bei Trost sei, dass man sich Sorgen um sie mache. Wie oft hatte sie das als kleines Mädchen gehört, wenn sie in ihrem Nachthemd nach dem Zu-Bett-Gehen noch einmal die Treppe hinuntergeschlichen war, um ihre Eltern zu belauschen? Es musste eine geheime Krankheit sein, von der die Eltern und oft auch die Großeltern sprachen. Etwas, was sich Silvias kindlichem Wissen entzog. Denn ihre Tante war ihr ganz und gar nicht so vorgekommen, als müsse man sich Sorgen um sie machen. Im Gegenteil, in Silvias Erinnerung war ihre Tante Betty der lebendigste und wahrhaftigste Erwachsene gewesen. Wie eine leuchtend orangefarbene Rettungsinsel in einem Meer aus Stille. Und nun war Betty selber Teil dieses Meeres, während um sie herum das Leben einfach weiterging. Sie dachte an die Amerikanerin, mit der sie sich auf Kreta eine Weile eine Höhle am Strand geteilt hatte. Die hatte ein Geisterritual mit ihr durchgeführt und ihre Tante gechannelt, wie sie das nannte. Sie hatte am Lagerfeuer gegessen, geraucht, Mantras gesungen und schließlich wild gezuckt. Und hinterher hatte sie Silvia gesagt, ihre Tante sende ihr Frieden und Liebe aus dem Jenseits und nichts von alledem sei ihre Schuld, sie solle sich keine Sorgen machen. Und wie gern Silvia das geglaubt hatte. Wie sehr sie bereit gewesen war, an irgendwelche Geister zu glauben, die sie von ihrer Schuld freisprachen. Anstatt die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass ihre Tante noch lebte und dass alles sehr wohl ihre Schuld war. Und jetzt sollte Betty nur noch ein Stück Gemüse sein und Silvia konnte sie besuchen und sich entschuldigen für alles, aber sie würde es vermutlich gar nicht mehr begreifen. Gut, dass sie den heutigen Abend in einem lächerlichen Outfit und mit 2 Tonnen Schminke im Gesicht in einer hoffentlich düsteren Disco verbringen konnte, zusammen mit ihrer ehemaligen Erzfeindin und dem großen Bruder, den sie sich immer gewünscht hatte. Als sie die Stadtgrenze erreichten, waren Rüdiger und Monika vertieft in eine Diskussion über die Neuverpachtung des Ochsen. Nach 200 Jahren im Familienbesitz war der Ildinger Traditionsgasthof nun eine Pizzeria und nicht überall im Ort schätzte man diese Neuerung. Insbesondere Bernd sei gar nicht froh darüber. Aber der Bernd tue sich ohnehin immer schwer mit Veränderungen, sagte Monika, und er werde sich schon daran gewöhnen. Der Paolo und seine Frau, das seien ja schließlich ganz nette und fleißige Leute. Ihr Bernd sei ja einer, der immer viel schaffe, der sich reinhänge und sich engagiere, im Sportverein, bei der Feuerwehr, im Betrieb. So ein guter Vater für die Buben. Aber seit einiger Zeit, da sei er oft so mürrisch. Manchmal erkenne sie ihn gar nicht mehr wieder. Rüdiger parkte sein Opel in einer kleinen Seitenstraße in der Stuttgarter Innenstadt und bevor er ausstieg, nahm er Monikas Hand, sah ihr tief in die Augen und sagte: Jetzt vergisst du den Bernd mal für einen Abend und hast Spaß.
Elisabeth Günther mit der 9. Folge aus »Bei euch ist es immer so unheimlich still« von Alena Schröder. Das Buch ist bei DTV erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Am Montag um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emily Seidel. Die USA und Großbritannien haben mit Unterstützung Verbündeter Stellungen der Houthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Laut US-Präsident Biden war das eine Reaktion auf die Attacken der Rebellen im Roten Meer. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, die Angriffe auf die Houthi seien im Einklang mit der UN-Charta erfolgt. Washington-Korrespondent Ralf Borchert zu der Frage, welche Ziele die USA genau angegriffen haben.
Ganz genau wissen wir das noch nicht. Die USA haben nicht offiziell mitgeteilt, was alles genau angegriffen wurde. Es gibt inoffizielle Angaben aus dem Pentagon, dass es mehr als ein Dutzend Ziele waren, wohl vor allem in der Nähe der Hauptstadt des Jemen, Sana'a, und auch an Küstenorten des Jemen. Es handelt sich wohl bei den angegriffenen Stellungen der Houthi etwa um Raketenabschussrampen, um Radarstellungen, um Abschussrampen auch von Marschflugkörpern, über die die Houthi verfügen.
Auf Antrag Russlands soll sich der UN-Sicherheitsrat noch heute in einer Dringlichkeitssitzung mit den Angriffen